Ja, es war irgendwie so lange nicht da, dass man fast denkt, zu der Gemeinde möchte ich dazugehören. So vom Gefühl her haben wir das jetzt gedacht, das ist eigentlich schön. Ich denke auch, wir sollen auch vorsichtig beten. Nicht, dass dann die Birgit noch auf den Geschmack kommt und sagt, Mensch, das schmeckt total lecker. Und dann irgendwann wann das ausschenkt, wenn sie Gäste hat. Ja, muss man aufpassen, was man trinkt. Also Römer 14, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 7. Erst bei der Predigtvorbereitung, das ist eine sehr tolle Erkenntnis, ist mir dann aufgefallen nach meinem Studienblatt, dass der Text eigentlich nicht bei 15, 7 aufhört, sondern bis Kapitel 15, Vers 13 weitergeht. Vom Zusammenhang her, das ist in erster Linie beim Bearbeiten, ist die Erkenntnis, dass die Unterschiede, um die es hier geht, die zu überwinden sind, dass es Heiden und Juden, Christen betrifft. Es geht um Tage, die man einhalten soll oder nicht. Es geht um Essen, dass man essen soll oder darf oder nicht. Und es ist halt Klassiker für eine Gemeinde, sagen wir mal, die aus 50% Juden, Christen besteht und 50% Heiden, wenn es dann zum Mittagessen geht und an die Weihnachtsfeiertage, wenn dann der Sabbat kommt und so. Also es ist eine große Herausforderung. Im Römerbrief haben wir ja durch die Kapitel hindurch eine Entwicklung vom Gedankengang und hier geht es einfach um das praktische Zusammenleben in der Versammlung. Und im Zuge des Römerbriefs haben wir darüber gesprochen im November 2019, also vor der Corona-Zeit. Und jetzt sind wir mittendrin oder vielleicht am Ende oder vielleicht sind wir erst richtig davor. War mir das wichtig, nochmal darüber zu reden. Es ist im Laufe der Jahre jetzt für mich tatsächlich zum entscheidenden Text geworden, wenn es um Probleme zwischen den Geschwistern geht. Weil es halt oft so ist, dass man den anderen nicht versteht oder wieso lebt er so, wie kann er so denken, wie kann er so handeln. Und das sehr oft, wenn es um Nebensächlichkeiten geht, wie Weihnachten oder welches Auto wir fahren, wie wir uns kleiden, welchen Haarschnitt wir haben, wie wir unseren Urlaub gestalten, wie unser Haus ausgestattet ist und so, dass es halt nicht so einfach ist, mit einem Herzen zusammen zu leben. Also es war für ihn immer ein totales Problem, dass die Marion das Haus so schön schmückt bei Weihnachten. Nein, war kein Problem. Hat mich immer an meine Kindheit erinnert. Ja, und es ist toll. Und andere sagen, was machst du mit Weihnachten und so, hau weg den ganzen Klimbim. Und wir haben ja im Zuge des Umzugs haben wir ja mal einen ganzen VW-Bus voll alten Weihnachtskrimskram entsorgt, mit alten Kugeln und aus den 60er Jahren, wahrscheinlich waren die nur aus sieben anderem Material. Ja, das ist Spaß, aber ich höre von großen Problemen, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren über manche Gemeinden hereingebrochen sind. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir diesen Text hier nicht beachten oder zu wenig beachten und irgendwie auch nicht richtig verstehen. Und deshalb nochmal heute wollen wir drüber nachdenken. Also ich hätte eigentlich das Studienblatt hier mit den verschiedenen Farben für euch gehabt, aber ich bin noch nicht ganz fertig und ihr habt den Text da in der Bibel drin, wo du passt es ja. Ich weiß, in unseren Reihen gibt es Geschwister, die danken dem Herrn für unsere Regierung, dass sie uns so gut vor der Corona-Krise beschützen. Und ich weiß, es gibt Geschwister, die sagen, Herr, leg ihnen das Handwerk, stürze sie, die Räuber unserer Freiheit und so weiter. Und das ist natürlich nicht so einfach, dass man da zusammenbleibt, zusammenkommt. Also wenn wir es so aussprechen würden bei der Gebetsstunde, jetzt schaue ich mir ganz kurz, ob die entsprechenden Geschwister heute hier sind. Nein, ich war auch nicht dabei, aber ich habe... muss immer noch drüber lachen, was bei einer Gebetsstunde passiert ist. Da hat ein Bruder sozusagen dem Herrn gedankt, dass er nicht mehr so lebt, wie der andere, der neben ihm gesessen ist, lebt. Und er sagt, hey, was soll das, weißt du, so. Und das ist so lustig, weil manchmal bricht es an die Oberfläche, aber es ist eigentlich doch eine Tatsache. Und wir preisen dich, Herr Jesus, dass du den Wissenschaftlern geholfen hast, in so kurzer Zeit so einen guten Impfstoff zu entwickeln. Und die anderen beten, bewahre uns vor dem Gift, das sie uns reinspritzen wollen. Vertilge sie, die Impfbefürworter. Was? Es gibt nur noch zwei Menschen in Zukunft, genau, nicht mehr Christen, nicht Christen, sondern Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Also, ihr wisst es nicht, also eigentlich, ich traue es mir nicht zu sagen, aber ich bin sozusagen ganz knapp daran vorbeigeschrammt, dass ich meistgeimpfter Patient der Welt geworden wäre. Weil ich bin jetzt schon dreimal geimpft und letzte Woche war wieder, ich helfe öfter mal einem Arzt beim Impfen, da war wieder eine Dosis übrig und ich sage zur Schwester, hau es mir eine, ich möchte viertes Mal geimpft werden. Und dann war die so schockiert, dass sie es weggeschmissen hat, absichtlich, damit ich es nicht kriege. Und ich habe gesagt, du bist so gemein. Andere taten, weißt du, taten Summen zahlen, dass die den Impfstoff kriegen. Jetzt schmeißt du dir das Ding weg. Ich kann es nicht fassen. Ich habe schon überlegt, gut, die Arme tut mir noch von der dritten weh. Vielleicht mache ich es da oder da oder da. So unterschiedlich. Ja, und im Römerbrief, da haben wir, das ist interessant, wahrscheinlich beim William McDonald gelesen, haben wir das Wort Mund viermal. Und zwar zweimal der Mund von den Ungläubigen, da kommt Fluch und Bitterkeit heraus, Römer Kapitel 3. Also ich habe heute einen Kumpel dabei, den Ramon, und ich habe ihm erzählt, also 23 Jahre war ich alt, als ich zum Glauben kam, aber vorher war ich ein richtiger böser Mensch. Wenn ich es euch sage. Egoistisch, selbstsüchtig, total von mir überzeugt. Ich habe immer gewusst, dass ich der Beste bin und alle anderen sind Idioten. Zum Teil ist es immer noch so. Man kann jederzeit einen Rückfall erleiden, wenn man nicht aufpasst. Aber dieser Mund früher war eigentlich die ganze Zeit von Verdorbenheit und Zweideutigkeiten geprägt. Genauso wie es halt im Römerbrief steht. Das ist einfach eine traurige Tatsache. Und es ist für jeden von euch wahr. Genauso wie für mich. Dann gibt es in Römer 10 einmal den Mund. Das ist der den Herrn bezeugt. Und wenn du mit deinem Munde bezeugst, dass Jesus der Herr ist, in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott auferweckt hat, wirst du gerettet. Okay, dann kommt der Mund, kommt sozusagen dazu, dass er irgendwann das ausspricht. Und natürlich ist es ein Herzens Entscheidung und dann sprudelt es heraus und dann wird der Mensch gerettet. So wie bei der Taufe, das ist eine innerliche Sache, aber wird untergetaucht und es ist eine innerliche Sache und dann sprudelt es aus meinem Mund heraus, dass Jesus der Herr ist. Und dann in der praktischen Anweisung im 15. Kapitel haben wir es hier in Vers 6 und es ist das Ziel von diesem Abschnitt und das Ziel der heutigen Predigt, dass ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Das ist das Ziel. Gott hat ein Ziel und zwar, dass die ganze Mannschaft in der Huttumer Gemeinde, dass es wie ein Mund ist. Aber nicht nur ein Mund, weil wir so gut einstudiert haben, die Töne zu treffen, sondern dass die Herzen alle gleich schlagen und dass sozusagen, dass wir in dem Sinn alle auf Gott schauen, dass wir echt sind, dass wir gehorchen, dass wir sein Wort ernst nehmen und das aus dieser inneren Einstellung, und das erleben wir ja oft beim Brotbrechen oder bei der Fürbitte, dass wir eines Sinnes sind, uns zu einem eines Sinnes machen und dann sind wir wie ein Mund. Ich meine, das ist ja eh so ein Sprichwort in der Welt, oder? Wer redet wie mit einem Mund, dass sie alle das Gleiche sagen. Das ist das Ziel von dem Text, weil wenn es in der Gemeinde Uneinigkeit gibt und Spaltung und Streit, dann ist das Zeugnis dahin. Der Alexander Strauch, das ist ein bekannter amerikanischer Autor, der hat mal davon geschrieben, da war so eine Stadt in den USA und die war total immer Gesprächsthema bei den Ungläubigen, weil die haben immer gewettet und überlegt, wie lange es der neue Pastor dort aushält. Ja. Die haben gesagt, der hält es keine 6 Wochen aus oder nach 6 Monaten ist der wieder weg, weil die waren so zerstritten, dass selbst die Welt über diese Gemeinde gelacht hat. Stell dir vor. Und das soll nicht der Fall sein. Wohin, eine Frage an euch, wohin schickt Gott seinen Segen? Wohin? Wo Brüder in Einheit versammelt sind. Dorthin schickt der Herr seinen Segen und Leben in Ewigkeit. Psalm 133. Also das ist ja unglaublich. Und es ist wahr, wenn die Gemeinde in Einheit zusammenlebt, dann ist es so ein starkes Zeugnis, da kommen dauernd Leute zum Glauben und da bekehren sich welche und da lassen sich welche taufen und es mündet hinein ins ewige Leben. Und ich sage eine wichtige Erkenntnis in meiner Zeit in Leiterschaft, wenn die Brüder in Einheit zusammenleben, dann tun es auch die Schwestern. Und von den Schwestern dann zu den Kindern und so, und dann klappt es irgendwie, wenn einfach sozusagen ein gemeinsames Ziel da ist. Natürlich ist es immer wieder schwierig und wenn meine Frau manchmal spinnt, dann nervt es mich. Warum spinnen sie schon wieder so? Und dann muss man sie wieder zusammenraufen oder wenn mir wieder irgendwas einfällt, was sie aus der Bahn wirft. Aber Gemeinschaft und Liebe und Einheit, das ist was Gewaltiges und was Wunderschönes. Das Lob aus einem Munde. Und jetzt schaut mal auf euren Text, also meine Klammer ist ja hier sehr, sehr optisch dargestellt, 14,1 und 15,7 bildet sozusagen die Klammer. Wie wird dieses Lob aus einem Mund, wie wird das Realität oder wie schafft man das? Wie funktioniert das? Er soll jetzt nicht mich anschauen, er sollte auf den Text schauen. 14 Vers 1 und 14 Vers 7, da steht's. Wie geschieht es, dass die Gemeinde wie aus einem Munde Gott loben kann? Das Höchste, da freut sich der Herr, wenn er uns sagt, dass die Herzen in Einheit schlagen, weil er sieht ja unser Herz, nicht unsere Stimmen in erster Linie. Und beides wahrscheinlich gleich. Wie geschieht es? Wie wird es verwirklicht? Erreicht? Das ist die Annahme, genau. Nehmt, und jetzt hier, das ist der Zusammenhang in dem Kapitel 14 und 15, es geht um Starke und Schwache, also 14 Vers 1 und 14 Vers 2 und 15 Vers 1, es geht um Schwache und Starke, das heißt, ein Starke ist in dem Fall, der kann zum Beispiel, hat kein Problem damit, dass er Fleisch isst, wo mal im Götzen, die Oma hat es gekauft auf dem Wochenmarkt. Und wahrscheinlich ist jedem klar, dass das wieder irgendein Götzenfleisch ist, aber der dankt dem Herrn und sagt, danke für den schönen Schweinsbraten. Und das ist in dem Fall jetzt der Starke, weil der hat kein Problem, verletzt sein Gewissen nicht. Wenn ich das wissen würde, was steht in meinem engen Gewissen und da die schlaflose Nächte bekommen, weil für mich ist es unmöglich, da wäre ich in dem Fall der Schwache, der das einfach nicht kann oder der von seinem Gewissen her jetzt gebunden ist. Es ist keine Wertung, sondern es ist einfach so unsere Gemeinderealität und hier auch in diesem Abschnitt. Aber es geht um die Annahme. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der ist ein Vegetarier. Der isst nur Gemüse, heißt es da. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Und 15 Vers 7, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Das ist der Maßstab. Nimm die Schwester und den Bruder so an, also das Wort ist eigentlich für Aufnahme, also nimmst du ins Haus, du nimmst ihn hinein in dein Leben. So das griechische Wort wird sogar benutzt, wenn man was isst. Ja, aufnehmen sozusagen, nimm den an, nimm den auf, den Bruder und die Schwester, genauso wie Gott dich aufgenommen hat, wie Christus dich aufgenommen hat. Und sagt mir mal bitte, wie hat Christus dich angenommen? Wie? Geht's mal ein paar Eigenschaften, ein paar, was habt ihr denn so erlebt, wie der Herr euch angenommen hat? Habt ihr erst einmal Prüfung schreiben müssen oder studieren müssen oder? Bedingungslos hat er uns angenommen, genau. Die Maria kommt einfach, bekehrt sie und sagt, bumm, kriegt das ewige Leben. Da sage ich, ja, Moment einmal. Da schlauft was falsch. Das kann nicht wahr sein. Und dann sagt die Maria, bist du auch gläubig? Und dann sage ich, ja, dann haut es um. Wie bei der Lebenshilfe, ich habe ja eh schon dreimal erzählt, aber das ist einfach so lustig. Das ist meine Arbeitskollegin, die Manuela, und die ist gläubig und Ich wusste nicht, dass sie gläubig ist, sie nicht, dass ich gläubig bin. Und dann hat sie irgendwo in der Zeitung gelesen, dass ich gläubig bin. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich werde es nie vergessen, ich werde es ihr nie verzeihen. Sie hat gesagt, oh Franz, das war voll die Ermutigung, weil ich habe gar nicht gemerkt, dass du gläubig bist. Und bei mir merkt es auch niemand und das hat mich so ermutigt. Und ich habe mir gedacht, ich spinne die Frau, das ist doch keine Ermutigung, das ist doch ein Drama. Aber es war halt so, bei der Lebenshilfe, weißt du, am Anfang beim neuen Arbeitsplatz bin ich immer besonders lustig und dann hat sie gedacht, dass ich, der kann unmöglich gläubig sein, so viel Blödsinn wie der erzählt. Weißt du, das hat den Zusammenbruch gleich. Aber sie glaubt es jetzt. Sie glaubt es, dass ich gläubig bin. Also bedingungslos. Was noch?
Er hat uns angenommen, als wir Feinde waren.
Als wir seine Feinde waren, genau. Wahnsinn. Noch was. Wir hatten Christus dich da hinten angenommen.
Er hat uns angenommen, als wir Sünder waren.
Als wir Sünder waren, genau. Einfach so als Sünder. Ungefähr genauso schlimm, dreckig, als wenn du irgendwas aus dem Schmatsch auszuziehst. Wie wenn der Operateur sein Besteck aus dem Schlamm rauszieht, dann hat es ganz picobello sauber gemacht. Vorbehaltlos, gern, mit offenen Armen, ohne Probezeit, ohne Zögern, unwiderruflich. Das wahrscheinlich das Erstaunlichste ist, dass er uns angenommen hat mit dem Wissen, was wir noch alles falsch machen werden. Weil meine Frau hätte sicher nicht Ja gesagt, wenn sie alles gewusst hätte, was noch kommt. Du heiratest im Glauben, weißt du, du heiratest nicht im Schauen, wenn du das Wissen hast, ja, habe der, was ist denn das für eine Zukunft? Ja. Unparteiisch, also da heißt es nicht, ja gut, du hast Übergewicht, du hast Untergewicht, du bist zu klein, zu groß, zu blond, zu braun, du bist der Inder, du bist ein Österreicher. Bei uns ist es so, jetzt pass auf, das ist nicht lustig, das ist überhaupt nicht lustig, ne? Das ist auch einfach so eine Klammer. Egal wo man in Niederbayern ist, es wird immer gelästert über die Juden, über die Neger. Das ist schon mal aufgefallen, das stirbt nicht aus, man kann nur so, wenn man irgendwo hinkommt, Neger. Und so, und dann habe ich gedacht, das schmerzt mir. Das hat mich richtig geschmerzt letztens, und zwar deshalb, weil ich habe jetzt einige schwarze Freunde, weil wir immer wieder in Afrika sind. Und wenn das deine Freunde sind, ich habe schon einen Satz auf der Zunge, ich weiß ganz genau, eines Tages kommt der, da werde ich sagen, liebe Leute, ich habe Freunde in Afrika und die sind wesentlich bessere Menschen wie ihr. Ihr seid die Neger. So schaut es aus. Ja, also ist egal, der Herr nimmt jeden an. Und wieder durch eine komische, ich war wieder unzufrieden mit meinem Leben und eine neue Arbeitsstelle gesucht. Und dann bin ich da in München, Fürstenried-West gelandet. Und da war ein Patient, der Michi, der war 30 Jahre alt und der war seit 10 Jahren an der Beatmungsmaschine. Also der konnte schon als Kind in der Schule nur noch auf allen Vieren die Treppen hochkommen, weil er so Muskelschwäche hatte. Das wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und dann war er praktisch mit 20, musste er beatmet werden, dass er nicht erstickt. Und 10 Jahre lang war er an der Beatmung, an der Maschine und konnte nichts bewegen, außer die Wimpern und die zwei Finger, so, und die Lippen. Kannst du dir das vorstellen? Und dann hat sich der bekehrt und ist zum Glauben gekommen. Und es war wirklich schwierig, weil das war so ein böser Mensch. Der hat die ganze Zeit das Personal getriezt, weißt du, sozusagen noch versucht, Macht auszuüben. Und ich habe ihn so zusammengeschissen in der Nacht, Mitternacht. Ich habe gesagt, was bist du für ein Mensch? Was bist du für ein Mensch? Du liegst da und kannst dich nicht mehr bewegen und schaust dem Tod ins Auge. Du bist so böse. Weil er so fertig war, der hat mich so fertig gemacht. Und der Herr hat ihn angenommen. Und wisst ihr was? Was bringt denn der mit, dass der Herr ihn annimmt? Außer, dass er Leute nervt. Und 20.000 Euro kostet im Monat für die Krankenkasse. Was bringt der Mensch mit? Nix. Der Herr hat ihn angenommen. Und das ist unglaublich. Und hier heißt es, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Also wenn jetzt da ein Bruder ist oder Schwester, die wirklich nichts mitbringen kann und nichts mitbringt, das nimmt uns nicht aus der Verantwortung. Dieser Text ist heftig, weil es ist keine komische Theologie oder kein frommes Gerede, es ist so praktisch. Und darum ist es so schwer. Und ganz ehrlich, also im Laufe der Jahre, und das ist wirklich ein Prozess, durch den man über Jahre durchgehen muss, dass der Heilige Geist immer wieder am Herzen wirkt, bis man endlich aufhört, in der Gemeinde einander zu richten und zu verurteilen im Herzen. Dass das mal aufhört, dass mal Schluss ist. Wenn wir da Schluss machen würden, ich sage es euch, das war der Himmel auf Erden. Und die Evi und ich, wir führen so eine gute Ehe, also ich sage jetzt mal so von meiner Seite her. Wir führen so eine gute Ehe. Und wisst ihr, was die Wende war, dass unsere Ehe wirklich heil ist und gesund und tragfähig und einfach nicht dauernd so ein Spießrutenlauf? Das ist, weil die Evi mich angenommen hat, wie ich bin. Das ist es. Und am Anfang der Ehe, da habe ich die ganze Zeit noch versucht, an ihr rumzuschrauben. Das war sogar so, ich habe kurz nach der Ehe alle möglichen Sachen an ihr auszusetzen gehabt. Das macht sie falsch und sie macht viel Wäsche in die Waschmaschine und das kann sie nicht. Und ich als Hausmann, weißt du schon, sie einfach so von daheim, zack, weggeheiratet. Und dann habe ich auch lauter schlechte Sachen bei ihren Eltern gefunden. Was sind das für Christen, habe ich gesagt, wie leben denn die? Und da hat sie immer geheult. Und das war einfach mein böses Herz sozusagen, dauernd immer nur sich zu denken, dass man selber ein besserer Christ ist. Das muss heilen, aber das ist ein langer Prozess. Und jeder Christ, der nicht hier fortschreitet, sondern sich festgefressen hat und stecken geblieben ist, der scheitert. Der scheitert irgendwann. Entweder wird er ausgeschlossen oder geht von selbst oder ist verbittert, aber irgendwie, es muss hier Fortschritt geben. In der Annahme des anderen. Also das Kapitel ist heute nicht gut ausgelegt. Wirklich. Ich habe heute Morgen noch um 6 Uhr habe ich zum Herrn gesagt, Herr, ich bin zum Teil so daneben vor dem Text. Weil in gewissem Sinn gibt es ein bisschen andere Richtung, aber wir haben nicht die Zeit, aber ich darf ihn anwenden. Das kann man machen. Man kann ihn anwenden auf das, was wir heute reden. Das ist nicht falsch. Und Teile davon passen ja sehr genau. Jeder von uns hat ein anderes Gewissen. Und ich dachte mir oft im Laufe meines Christenlebens, wie kann der Bruder nur? Wie kann der nur? Und ihr denkt von mir manchmal, wie kann der nur? Ich habe mir bei der Predigt so ein Lied eingespielt von Ludwig Hirsch, wo er gerade im Sarg liegt und von den Würmern zerfressen wird. Das ist einfach eins meiner Lieblingslieder.
Am Ostersonntag.
Das ist einfach genial, finde ich. Aber da war eine Schwester in der Reihe gesessen, die heute nicht mehr da ist. Die hat mich mit einem Blick der Verachtung gestraft, dass mich fast von der Kanzel kaut. Und ich habe das richtig gespürt, die verachtet mich bis auf den Grund ihres Herzens. Das war fast schon lustig. Aber es war eine echte Verachtung. Eine abgrundtiefe Verachtung aus dem Blick. Den vergiss ich nicht. Das muss heilen. Aber der andere muss aufpassen, dass er die anderen nicht immer verletzt. Und das ist dann meine Gefahr. Weißt du, dass ich dann plötzlich einfach die Leute irgendwie so verletze. Kann man ja. Bei der Predigt kann man sehr gut verletzen und keiner merkt es. Weil ihr sagt ja nichts. Das ist die andere Seite. Ein Bruder, den ihr gut kennt, der ist so ein bekannter Vortragsredner, der hat von der Gemeinde erzählt, da war ein Ältester und der hatte Probleme. Der hat es einfach nicht ausgehalten, dass die Frauen sich die Beine rasieren. Das war für den einfach unglaublich, dass Frauen sich die Beine rasieren. Und auf alle Fälle haben die dann ein neues Gebot eingeführt in der Gemeinde. Der hat am Sonntag, der war nämlich nur als einzelner Älteste in der Gemeinde, und der hat das Gebot in der Gemeinde eingeführt, dass ab jetzt verboten ist, für die Schwestern sich die Beine zu rasieren. Und wer das macht, kriegt Chorverbot. Und die haben einen Riesenchor gehabt mit über 100 Sängern. Und wisst ihr, was passiert ist? Nächsten Sonntag, der ganze Chor war weg. Stell dir das vor. Also Männerchor war wahrscheinlich nur noch übrig. Ein Männerchor. Ja, Wahnsinn. Das ist die Brille. Das ist das Beste, was ich jemals gehört habe von christlichen Gemeinden. Das ist einfach Hammer. Bestimmt im Jahre 36.000 werde ich den Witz immer noch erzählen. Und da wahrscheinlich sitzt da neben mir, der das war. Du warst das. Ja. Also, da kriege ich eine E-Mail von einem Ältesten aus Nordrhein-Westfalen, aus einer ganz strengen Gemeinde, wo Schminken verboten ist. Wehe. Irgendjemand hat eine unnatürliche Gesichtsfarbe von den Frauen. Und auf alle Fälle war es dann so, die haben totale Probleme gehabt wegen Schminken und dann schreibt er mir, Franz, was gibst du mir für einen Rat? Wie wir die Frauen dazu bringen, dass sie sich nicht mehr schminken? Oder ja, irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich ihm so einen 7-Zeiler geschickt, den ich aus einem Andachtsbuch ausgeschnitten habe, der folgendermaßen lautet: Eine gläubige Frau aus England erzählt, ein ernster Bruder aus Schottland nahm mich einmal beiseite und mein Make-up vor, indem er fragte, ist es richtig, dass die Schwestern etwas auf ihr Gesicht tun, was die Natur niemals dort haben wollte? Ich blickte auf sein rasiertes Kinn und fragte, Bruder, ist es richtig, dass die Brüder etwas von ihrem Gesicht wegnehmen, was die Natur dort haben wollte? Also meine Kenntnis schon, haben wir schon öfters vorgelesen, aber den habe ich den geschickt, den Ältesten, diesen 7-Zeiler. Ich habe nie wieder was von ihm gehört, weil er auch nämlich ganz schön rasiert ist. Ja, das ist zur Belustigung, die Seite 6 ist hier zur Belustigung, aber es ist sehr ernst. Es ist doch sehr ernst. Und zwar haben wir hier bei mir im Text blau markiert, Vers 3, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Nicht richten, nicht verachten. Vers 4. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Vers 10. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Das fragt uns halt der Herr, wieso machst du das? Wieso machen wir das die ganze Zeit? Das ist schlecht, das ist falsch. Ich war vor kurzem im Gespräch mit einem Bruder. Und der war aus dem Häuschen, dass ich mich gegen Corona impfen habe lassen. Ich habe es nicht fassen können. Franz, du, hat er gesagt. Ich habe ihm das versucht zu erklären. Aber schon beim Gespräch war mir völlig klar, der Riss, der geht so tief, die Bruderschaft ist eigentlich gegessen. Dies Geschichte. Ist das nicht der Wahnsinn? Was das Impfen ist, das ist einfach eine Alltagsbeschäftigung. Genauso wie, mache ich ein Pflaster drauf oder mache ich einen Verband drauf oder wasche ich mein Auto in der Waschanlage oder im Garten oder wie tausend andere Dinge. Es gibt 100.000 Krankheiten und gegen jede Krankheit machen wir irgendwas, nehme ich Antibiotika, nehme ich keins. Lass ich mein Kind gegen Zecken impfen oder vertraue ich auf den Herrn, dass es auch keine Borreliose wird und so. Wir treffen nicht dauernd solche Entscheidungen. In dieselbe Kategorie sind wir jetzt bei dem Thema, aber irgendwie natürlich, uns ist allen klar, warum. Weil das halt so Alltagsthema ist, weil es um nichts anderes mehr geht. Also, aber die Frage ist, bei dem Gespräch mit diesem Bruder, wo ich gemerkt habe, das wird schwierig mit uns zusammen, wo ist der Fehler? Wo liegt der Fehler? Und der Fehler ist, dass er denkt zu wissen, was Christsein bedeutet. Dass er Christ so handelt. Das denkt er, dass er das weiß. Aber in Wirklichkeit ist es so, Impfen ist gegen sein Gewissen, aber nicht gegen mein Gewissen. Also zum Beispiel gegen mein Gewissen ist zum Beispiel, wenn jemand ein Auto mit über 200 PS fährt. Da muss ich sagen, tut mir leid, das kann nicht sein. So nicht, lieber Bruder. Aber, ich sage euch mal was, ich habe jetzt meiner Tochter ein Gerät gelingen, dass sie sich einen BMW kaufen kann mit 190 PS. Ich darf den niemals fahren, weil ich darf mich total schammer, aber sie folgt dem Herrn nicht nach, sie wollten unbedingt, okay, verstehst, kein Problem. Da ist mein Gewissen sehr weit, aber mir gegenüber nicht. Wir reichen 75 oder 90. Sonst feuern wir irre durch die Gegend. Habe ich ja früher gemacht. Aber wenn jemand die Freiheit hat, der Herr schenkt ihm ein Auto mit 500 PS, ja, sage ich, likes man einmal. Ja, war schön, dass du mal ausleihen darfst. Gemeinde-Porsche. So einfach, wo man, wo sich jeder eine Liste eintragen kann, da lachen sie, gell? Da darfst du dir gleich als erstes eintragen. Als Taufgutschein, ein Wochenende in Porsche Carrera. So ein bisschen wie so ein komisches Buch vom Buch, vom Buchladen, oder? Also die Antwort für diesen Fehler, die haben wir hier im Text, es ist das Richten über mein Tun und sei gewissen, dass anders handeln würde. Schau, Vers 5 und Vers 6, das ist so interessant. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Das ist die geniale Lösung für unser zwischenmenschliches Nicht-Einander-Verstehen. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, dass wir denken, wir wissen, wie Gott gegenüber dem Bruder denkt. Das ist der Fehler. Weil die Birgit dankt dem Herrn dafür, ich weiß genau, wie du den Herrn dankst. Du dankst dem Herrn dafür, dass du heute Abend ganz gemütlich Endspiel schauen darfst. Stimmt's? Und die macht es. Ich finde es unglaublich, dass man als Christ Fernsehen schaut und auch noch Fußball. Das ist unglaublich. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Birgit. Sondern. Ich danke dir, dass ich keinen Fernseher habe. Nein. Können wir heute bei dir schauen, Birgit?
Tür ist auf.
Danke. Weil meine Kinder haben schon gefragt, aber so spät bin ich nicht mehr wach. Aber ihr vielleicht.
Ja.
Nein, ich schaue es mal auf. Es geht also nicht darum, ist Jesus Gottes Sohn oder ist die Bibel die Wahrheit, sondern es geht um diese Nebensächlichkeiten, die jeder für sich selbst beantworten muss. Denk nicht, dass Gott so denkt wie du. Weil Jesus freut sich über die Birgit, dass sie heute Fußball schaut. Wenn sie sagt, Herr, ich preise für die Freiheit und ich danke dir dafür. Und dann sagt der Herr, was ist Traum jetzt zu sagen? Sie dankt Gott auch. Das ist keine Sünde. Das ist nicht in der Bibel verboten. Sie dankt dem Herrn und dann war es für die. Und andere, der dankt dem Herrn, dass er nicht mehr Fußball braucht, so wie früher, wenn es sein Götze war. Und der Herr sagt, wunderbar, dass du es nicht anschaust. Wunderbar, dass du es anschaust. Und wenn du dann Gott so zuschaust, wie er handelt, dann denkst du dir, sag mal, da stimmt doch was nicht. Er sagt ja so, dann sagt er so. Wie gibt's denn das? Ja, weil Gott handelt für jeden so, wie er es braucht. Der behandelt die Agnes so, wie sie das braucht. Und das Älteste ist es total schwierig, weil wir manchmal über jemanden reden und wir denken so und so. Und sagt vielleicht eine Bruder, aber bedenke mal, wo die drinsteckt, in was für Situation und warum das so und so sie gar nicht kann. Und dann sage ich, das stimmt eigentlich. Das kann die gar nicht. Ich könnte es, aber sie nicht. Dann ist es in Ordnung. Und bei den Kindern haben wir das auch lernen müssen, oder wir sind immer am Lernen. Jedes Kind ist anders und muss anders behandelt werden. Ich habe zum Beispiel die Hanna, als sie sehr klein war, habe ich es immer richtig so grantig zusammengeschissen, wenn sie es falsch gemacht hat. Und die ist so ineinander, so in sich versunken, war total eingeschüchtert. Und bei dem anderen Kind, da ist es abgeprallt. Die Sarah, die war so, ich habe gewusst, ich müsste sie totschlagen, dass sie tut, was ich sage. Das glaubst du nicht. Wir haben vielleicht ein einziges Foto, wo sie freundlich schaut. Weil sobald Fotoapparat, dann war die grantig. Und ich habe gesagt, ich hole jetzt einen Kochlöffel. Und ich hau die Windel weich, wenn du jetzt nicht lachst auf diesem Bild. Das hat nicht funktioniert. Aber so ist jedes Kind anders. Wir sind halt anders. Wie sagen wir so, schau. Beim Samuel, beim Jonathan ist so, wir verteilen Arbeiten im Haus, du machst dies, und da passt der Samuel ganz genau auf, ob der Jonathan das richtig macht. Und der Kinder, Papa, der Jonathan hat schon wieder das und das nicht richtig gemacht. Da denken wir, das ist unglaublich. Und wenn das in der Gemeinde so ist, dann ist es kindisch, weil es sind ja Kinder. Also, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Corona-Regeln, was ich habe zum Beispiel von jemandem gehört, der nicht mehr in Gottesdienst geht wegen der Corona-Regeln. Oder in Vilshofen ist ein älteres Ehepaar, die kommen jetzt nicht mehr wegen der Maske. Weil sie denken, dass es falsch ist, und wenn da die Pflicht ist, dass man die Maske aufsetzt, dann bleiben die zu Hause. Ist in Ordnung. Sind liebe Geschwister. Ich habe das erst verurteilt, aber das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen nicht die Arbeit Gottes tun. Also, eigentlich hat der Text zwei große Bereiche, die man ganz einfach sich merken kann, von Vers 4 bis Vers 12 würde ich sagen, schau weg vom Bruder. Weil wenn man falsch auf den Bruder schaut und den Richter und Urteilen, ist es schlecht. Schau vom Bruder weg. Aber ab Vers 13, schau auf den Bruder. Weil ab Vers 13 geht es darum, dass wir jetzt nicht, weil wir Freiheit haben, das zu tun, weil mein Gewissen ja sagt, dass wir es tun auf Kosten von den anderen. Es ist nämlich in der Gemeinde sehr wohl wichtig, was es mit den Geschwistern macht, wenn ich meine Freiheit auslebe. Lasst uns, Vers 19, nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Deine Freiheit kann für die Geschwister sehr schwerer Anstoß sein, dass du sie sogar zur Sünde verführst. Bei einer Gemeindefreizeit vor 15 Jahren in der Straubinger Gemeinde, da haben wir abends so zusammengesessen, so wie im Finstau in dem Stübchen. Und dann hat ein Bruder, ich glaube, der hat 4 Weißbier getrunken, und dann hat er schon gelallt. Und dann habe ich gemerkt, das war zu viel des Guten. Da haben wir nicht aufeinander aufgepasst. Das war nicht gut. Und das ist schlecht, wenn sowas passiert. Sehr vorsichtig. Nimm diesen Text, besonders die zweite Hälfte vom 14. Kapitel, und führe das zu Gemüte. Wo könnte ich Anstoß für die Geschwister sein? Wie lange haben wir noch Zeit? Ja. Was uns hilft, schau mal, was uns hilft. Vers 4. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Gott schafft es. Gott schafft es mit der Schwester und mit dem Bruder. Herr, ist bei mir gelb? Schaut auf das Blatt. Ist es bei mir gelb? Ich glaube, 40 Mal kommt hier Herr vor. Die Bindung an den Herrn von der Petra, die ist so eng, dass egal was ihr macht, keiner lebt von uns sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Lebt die Petra, lebt sie für den Herrn. Stirbt sie für den Herrn. Ob sie lebt oder stirbt, sie gehört dem Herrn. Also brauchen wir keinen Stress mehr machen. Wir brauchen wir keinen Stress machen, dass der andere das nicht schafft, wenn ich nicht aufpasse, weil der Herr macht es. Der Herr schafft es. Das ist genial in dem Text. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Also braucht man selbst über die auf dem Friedhof keine Sorgen machen. Weil da kümmert sich der Herr auch noch drum. Das ist toll, ob wir leben oder sterben. Ich merke jetzt schon langsam, dass ich nicht mehr so ganz dabei seid. Jetzt versuche ich mal das abzukürzen. Wir haben es gleich geschafft. Im Moment, das ist mein Eindruck, hat die Corona-Pandemie in unseren Reihen nicht viel Schaden angerichtet. Ich sage es mir ganz vorsichtig, weil das kann man nicht so leicht beurteilen. Aber weniger Schaden wie woanders. Bestimmt ist es aufs Gebet zurückzuführen. Bestimmt ist es auf die geistliche Reife der Geschwister zurückzuführen. Aber es war noch nicht die letzte schwierigste Prüfung. Denn wenn im Herbst der nächste Lockdown kommt, wenn, dann kommt irgendwas anderes, ist auch egal, dann wird es bestimmt so sein, dass manche mit den Corona-Maßnahmen nicht mehr klarkommen. Ich komme wahrscheinlich, bin mir fast sicher, im Herbst habe ich keine Lust mehr. Wahrscheinlich mache ich im Herbst eine Untergrundgemeinde auf. Kann man vielleicht jetzt schon mal abstimmen, wer dann da dabei ist? Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Dann reicht's. Aber das ist, weißt du, das ist mein Herz. Der andere sagt, und wenn es 10 Jahre dauert, Herr, ich möchte die Last tragen, die der Staat uns auferlegt, okay? Das wird schwieriger, ihr werdet es sehen. Impfen ist für mich kein Problem. Weißt du, lass mir das Zeug reinhauen. Das mache ich im Glauben. Herr, bewahre mich. Ich denke, dass Impfen gut ist. Vertraue der Wissenschaft. Fast blind. Das ist bin ich. Und du bist anders und das ist voll in Ordnung. Und ich habe wirklich eine Entscheidung getroffen. Ich habe echt eine Entscheidung getroffen. Und zwar, wenn jemand bei uns in der Gemeinde sich nicht impfen lassen will, und bestimmt sind das einige und ich finde es voll, voll super, dann möchte ich wirklich ihn verteidigen. Dass er sich nicht impfen lassen muss. Weil wenn jetzt dann das Gebot vom Staat kommt oder wenn jetzt die dann sagen, unsere Kinder müssen geimpft werden, dann ist bei mir Feierabend. Okay? Wahrscheinlich. Ich meine, die Hanna ist auch sehr offen, hat sie impfen lassen, muss eh, wenn sie jetzt im Krankenhaus Ausbildung macht. Aber wir wollen ja gemeinsam mit einer Einheit und mit einer Stimme durch diese Krise gehen mit unterschiedlichen Gewissen. Und wir haben schon gemerkt, es war nicht so leicht. Als wir wieder begonnen haben zu singen, obwohl es noch verboten war, haben schon manche Probleme gekriegt. Oh, das ist nicht in Ordnung und so. Ich verstehe das. Aber wir müssen mal abwägen. Einen Weg finden, der in Ordnung ist, vor Gott. Und ich hoffe sehr, dass wir das schaffen. Und wenn du Probleme hast und nicht weißt, wie du jetzt reagieren oder handeln sollst, oder sondern ganz, kannst mit uns reden, wir können sogar als Gemeinde mal drüber reden. Wie geht es denn mit den Beschränkungen? Wie denkst du, wenn das jetzt dann so wird, was machen wir da? Dass es irgendwie ein Weg ist, den wir gemeinsam gehen. Wir wollen dem Staat gehorchen, aber wir wollen auch Gott nachfolgen und uns nicht bis zum Letzten unsere Freiheit nehmen lassen. Das ist genauso wichtig. Also das ist nur so anderes heute. Das ist jetzt nicht fertig. Ich bin selber ein bisschen unzufrieden, aber es hilft jetzt nichts. Ich würde sagen, wir stehen mal auf, beten noch gemeinsam. Und dann wenden wir uns den schöneren Dingen zu. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist Herr über Lebende und Tote. Du bist gekommen, gestorben und auferstanden. Das ist der Grund dafür, dass du Herr bist über alles. Und wir befehlen uns dir an. Und wir wünschen uns, Herr, bring uns dahin, dass wir eines Sinnes sind, mit einem Munde Gott loben. Dass es für dir Wohlgeruch ist, unsere Anbetung. Heile du, Herr Jesus, heile unsere Herzen, wo wir richten und verurteilen. Gib uns Gnade. Und der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Amen.